die für jeden Menschen ist. Vier Priester sitzen einmal beisammen und sagen, wir sind doch wirklich gute Freunde, jetzt kennen wir uns schon so lange, wir können ja ruhig von unseren Schwierigkeiten, die wir so im Alltagsleben haben, können wir ja wohl jetzt reden und offen über unsere Probleme sprechen. Da sagt der Erste, ja, ich will euch einfach sagen, dass ich zu viel trinke. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Und der Zweite sagt, und ich muss euch sagen, dass ich einer Spielleidenschaft fröne und mit dem Geld nicht haushalten kann. Und der dritte Priester sagt, ja, und ich bin leider einer Frau in meiner Gemeinde sehr zugetan. Nur der vierte Priester sagte nichts. Da sagten die drei zu ihm, also du kannst uns ruhig auch dein Problem sagen. Wir sind doch gute Freunde und bei uns ist das also gut aufgehoben. Wir sind verschwiegen und niemand wird etwas erfahren. Und dann sagte der vierte, ich weiß nicht, wie ich es euch sagen soll, aber mein Problem ist, ich bin sehr tratschsüchtig und kann kein Geheimnis für mich sagen. Sie kennen auch das da. Da geht ein Priester nach dem Sonntagsgottesdienst in das Gasthaus gegenüber zum Frühschoppen und sie sehen, also die Einzelnen, die schon dort sind, sehen also, wie zerknirscht der Pfarrer ist und sie sagen, der Pfarrer, du bist heute so niedergeschlagen und dann schaust du also so zerknirscht aus und dann sagt er, ja, ich sage, jetzt war ich wirklich traurig, ich habe heute vor dem Gottesdienst Beicht gehört und gleich der Erste, der gebeichtet hat, hat mir seinen Ehebruch gebeichtet und da bin ich also ganz fertig. Nach einiger Zeit geht die Tür auf und ein Mann kommt herein, er sieht den Pfarrer und sagt, der Pfarrer, da schaust, ich war heute der Erste bei der Beicht. Viele Erzählungen holen auch ja, so den Priester von einem Podest, auf das er sich ja nicht selbst stellt, sondern wir ihn manchmal stellen. Zwei Kinder haben einen Euro auf der Straße gefunden und sie diskutieren heftig, wer ihn bekommen soll. Und da kommt der Pfarrer hier ins und fragt, warum sie so heftig diskutieren. Und die Kinder erzählen ihm, dass sie sich geeinigt haben, dass der den Euro bekommen soll, der am besten lügen kann. Da ist der Pfarrer ganz erregt und sagt, er wisst schon, dass man nicht lügen darf. Ich habe mein ganzes Leben überhaupt nie gelogen und immer die Wahrheit gesagt. Da schauen sich die Kinder an und dann sagt der eine zum anderen, okay, gib ihm den Euro, er hat gewonnen. Nicht nur Priester neigen zur Übertreibung, sondern natürlich auch Rabbiner. Rabbiner sollen ja wie Priester auch eher bescheiden sein. Das ist nicht immer ganz leicht, vor allem wenn sie einmal vor einem Richter stehen. Und da steht ein Rabbiner vor dem Richter und der Richter sagt, ich habe gehört, dass Sie eine der größten rabbinischen Autoritäten sind. Und der Rabbiner sagt etwas zögerlich, das stimmt, Herr Rat. Und da sagt der Richter, ich habe aber auch gehört, dass Sie ein ganz bescheidener Mann sein sollen. Wieso behaupten Sie also, dass Sie so ein großer Gelehrter sind? Darauf sagt der Rabbi, aber Herr Richter, ich stehe ja unter Eid. Und es geht natürlich noch tiefer. Eine Mutter weckt in der Früh ihren Sohn auf und sagt, aufstehen, mein Sohn, du musst in die Kirche. Und er zieht die Decke über den Kopf und sagt, ich mag dort nicht hin. Und die Mutter sagt, aber warum denn nicht? Und dann sagt er, der Gottesdienst dauert immer ewig, die Predigt langweilt immer alle. Die Mutter sagt, aber trotzdem musst du in die Kirche gehen. Und der Sohn sagt, warum muss ich gehen, wenn ich nicht mag? Und die Mutter sagt, weil du der Pfarrer bist. Übrigens, also berühmt sind natürlich auch Erzählungen über Pfarrersköchinnen. Und da war es einmal, dass einem Pfarrer schmeckt, also das Pilzgericht seiner Köchin, ganz besonders. Und er lobt sie und fragt sie, woher sie dieses Rezept hat. Und dann sagt sie, das steht in einem Roman bei Agatha Christie. Auch natürlich Klosterfrauen kommen auch nicht ungeschoren weg. Eine Putzfrau putzt in einem katholischen Altersheim und sie beschwert sich bei der Mutter Oberin. Und sie sagt, Mutter Oberin, Sie haben überhaupt kein Vertrauen zu mir. Und die Mutter Oberin sagt, das ist überhaupt nicht wahr. Ich lasse sogar meinen ganzen Schlüsselbund mit dem Tresorschlüssel auf dem Schreibtisch liegen. Und die Bedienerin sagt, das ist schon wahr, aber kein einziger passt. Und immer wieder auch diese Erzählungen, die ja also leidvoll sich durch die Kirchengeschichte ziehen, wie wir mit Frauen zum Teil also umgehen in der Kirche. Und da fragt einmal eine Frau einen katholischen Bischof, Herr Bischof, warum dürfen eigentlich Frauen nicht Priester werden? Und der Bischof sagt, schauen Sie, liebe gnädige Frau, beim letzten Abendmahl waren ja auch keine Frauen dabei. Ach, erwiderte die Frau, und ein Argentinier war schon dabei. Da muss man natürlich wissen, dass der Papst jetzt Argentinier ist. Das heißt also, es gibt auch Pointen, die kann man nicht in jeder Stadt erzählen. Aber ich habe eine Pointe gefunden, die kann man im Spital erzählen. Ein Mann sitzt auf einer Parkbank und weint bitterlich. Da kommt Gott der Allmächtige auf ihn zu und fragt ihn, warum er denn so bitterlich weint. Und der Mann sagt, ach Gott, du kannst mir mit dem Schmerz auch nicht helfen. Und dann sagt Gott, oh doch, ich kann dir helfen, ich bin doch Gott. Und dann sagt der Mann, mir kann niemand helfen. Ich wohne in Villach. Da setzte sich Gott zu dem Mann auf die Bank und weinte mit. Dieser Point richtet sich nicht gegen die Allmacht Gottes. Das haben Sie schon verstanden. Sondern dieser Point richtet sich gegen die Allmacht. Über die Allmacht Gottes lässt sich stundenlang herrlich theologisieren. Aber am Schluss muss man alles, was über die Allmacht Gottes gesagt wird, immer nur glauben. Man kann das auch verkürzt in eine Geschichte packen. Petrus und Gott spielen im Himmel Golf. Petrus bringt den Ball nach 3 Schlägen ins Loch. Dann schlägt Gott den Ball. Da kommt plötzlich ein Hund gelaufen, springt hoch, schnappt den Ball noch mitten in der Luft. Plötzlich kommt ein Adler herunter, nimmt den Hund mitsamt den Ball und zieht ihn wieder hoch. Und dann kommt ein Blitz aus den Wolken, fährt auf den Adler, zertrümmert den Adler, der lässt den Hund fallen, der Ball fällt aus dem Maul des Hundes und fällt mitten ins Loch. Da sagt Petrus zu Gott, wollen wir jetzt Golf spielen oder Blödung? Das ist so die Allmacht Gottes. Wenn es um den Humor in den Weltreligionen geht, muss natürlich auch über das Verhältnis Humor und Islam gesprochen werden. Und dabei gilt noch mehr als für das Christentum der Verdacht, dass es keinen Zusammenhang geben darf und geben kann. In der Tat überwiegt zurzeit vor allem im Westen der Eindruck, dass die Religion des Islams und Humor einander fast ausschließen. Zu sehr wird immer die Strenge, der Ernst dieser Religion betont und man befürchtet sogar, dass Lachen oder Witze zerstören die Beziehungen des Gläubigen zu Allah. Für Österreich gilt zum Beispiel, dass viele Kabarettisten, die bekannteren, aber auch die weniger bekannten, so sozialisiert sind, dass sie zwar gerne Witze und Bonmots über das Christentum ohne Tabu machen, seltener schon über das Judentum, da ist der Verdacht des Antisemitismus, und eigentlich nie über den Islam. Denn zu wichtig ist ihnen das eigene Leben. Aber auch hier muss man sagen, dass es auch im Islam von jeher schon natürlich auch hier humorvolle Erzählungen gibt. Aber nie über Allah und nie über den Prophet Mohammed. Es gibt sogar ein kleines Büchlein über den muslimischen Witz. Und Sie sehen allein schon an der Dicke dieses Buches, also das ist so eine Art das christliche Witzebuch und das ist das jüdische Witzebuch. Allein schon an der Dicke sehen Sie, dass es einen gewissen Unterschied gibt, aber es gibt auch im Islam ein Buch. Und zwar ist das hier auch immer, dass es natürlich niemals um Allah und den Propheten geht, sondern immer um die eigene Unzulänglichkeit, den Islam zu leben. Es gibt eben Humorvolles über den Grundzug des Menschseins und hier eben öfters ungute Eigenschaften von Moslem, wie zum Beispiel Geiz, Arroganz, Neid und sehr oft Begriffsstutzigkeit oder auch Dummheit. Es werden das eben Vorkommnisse geschildert, die an Peinlichkeit also nicht zu überbieten sind. Ich muss Ihnen sagen, aber es gibt auch eine Selbstbeschränkung im islamischen Witz. Ich habe auch für mich heute Abend ja auch eine Selbstbeschränkung. Sie werden von mir keinen sexistisch konnotierten Witz einfach hören, weil wenn ich einen sexuellen Witz Ihnen erzählen würde, dann könnten Sie schließen, für wie niedrig ich Sie eigentlich erachte. Und wenn Sie dann über das lachen auch noch, dann habe ich eine Information über Sie, die ist ja mehr als peinlich für Sie. Deshalb erzähle ich keine Witze über Sexualität. Deshalb gibt es auch keine Witze über Allah und über den Propheten. Aber politisch dürfen die Witze im Islam schon sein. Ein Syrer und ein Amerikaner sterben und kommen in die Hölle. Und beide bitten sie, ob sie ihre Familien anrufen dürfen, um sie zu warnen, dass sie ihr Leben besser leben sollten, um nicht in die Hölle zu kommen. Beide dürfen ihre Familien auf der Erde anrufen. Der Syrer zahlt für sein Gespräch $1 und der Amerikaner $10. Auf die Beschwerde des Amerikaners, warum er so viel bezahlen muss, sagt man ihm, für den Syrer war es ein Ortsgespräch. Sie kennen auch die Engelgläubigkeit im Islam. Im Unterschied zum Christentum, wir haben ja die Engelgläubigkeit nicht im Glaubensbekenntnis. Obwohl bei uns die Engelgläubigkeit einen relativ hohen Stellenwert einfach hat. Aber im Islam ist die Engelgläubigkeit auch im islamischen Glaubensbekenntnis drinnen. Und ein frommer Irake nimmt seine Wunderlampe und reibt an ihr. Da erscheint in einer Wolke ein Engel und sagt, ich kann dir einen Wunsch erfüllen. Der Iraker überlegt kurz und sagt, bau mir eine Brücke vom Irak nach Österreich. Und der Engel sagt, kannst du dir nicht etwas Leichteres wünschen? Wer kann schon eine Brücke vom Irak nach Österreich bauen? Gut, sagt der Iraker, dann wünsche ich mir, dass sich die Lage im Irak verbessert. Und darauf sagt dann der Engel, wie wolltest du die Brücke haben? Zweispurig oder vierspurig? Wie auch Rabbiner im Judentum, Priester im Christentum, so sind natürlich auch Imame im Islam Projektionsfiguren. Einmal predigt ein Imam in einer Moschee in Damaskus und er sagt den Leuten, ihr alle, die ihr heute aus Damaskus in diese Moschee gekommen seid, ihr werdet alle für eure Missetaten einmal bestraft werden. Da begann einer in der Moschee laut zu lachen. Der Imam war ganz irritiert und fragte, warum lachst du? Darauf sagte der Gläubige, ich bin nicht aus Damaskus. Viele humorvolle Pomos haben eben mit der Unbedarftheit der Gläubigen zu tun. So beobachtete einmal ein Imam einen Gläubigen, der sehr nachlässig und oberflächlich seinen Gebeten nachkam. Da trat der Imam zu ihm und sagte, Bruder, dein Gebet wird nicht erhört. Du führst es viel zu nachlässig aus. Da erschrak der Gläubige und er verrichtete auch nun alle Gebete.